Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, den akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. Ihr seid es ja gewohnt, dass ich mit Fritzi und euch durch Wien spaziere. Diese Folge und diese Staffel ist aber ein bisschen anders, denn ich erzähle derzeit nicht von Wien, sondern sammle andere Geschichten. Aus diesem Grund erkundet Fritzi in der kommenden Episode mit einer besonderen Moderatorin und Zuhörerin diese schöne Stadt, mit ihrer Tochter Daniela. Gemeinsam besuchen sie in dieser Staffel Orte, mit denen die beiden etwas Besonderes verbinden. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesen Spezialfolgen und bis bald. Auf Wiederhören inzwischen.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Servus Fritzi.
Servus Daniela.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Bitte erzähl mir heute über die Revolution von 1848. Und erzähl mir heute darüber, weil am 15. November vor 175 Jahren ist der Reichstag nach Kremsier übersiedelt von Wien. Und das ist ein wichtiger Punkt im Revolutionsjahr 1848.
Abschlusspunkt.
Abschlusspunkt. Dieses Revolutionsjahr ist ja erstaunlich wenig in unserem kollektiven Gedächtnis verankert, obwohl es doch relativ wichtig war, weil es um viele, viele Dinge gibt, die heute auch noch ganz relevant sind, von Pressefreiheit über Frauenrechte, Versammlungsfreiheit bis hin zur Verfassung. Aber ich möchte nicht zu viel vorweggreifen. Wir gehen dann durch das ganze Jahr 1848 und an die Orte, die in Wien relevant waren. Aber ganz zum Einstieg mag ich dich fragen, worum ging es überhaupt bei dieser 1848er Revolution?
Also es ging einmal vorrangig und als erstes darum, dass die Bürger und die Studenten vor allem keine Teilhabe an der Politik hatten. Schon unter Franz I., der 1835 gestorben ist, war ja versteinertes System. Auch Metternich natürlich, den es ja schon sehr lang gegeben hat.
Und ja, war schon beim Wiener Kongress.
War schon beim Wiener Kongress. Und die Leute wollten Wahlen, wollten vor allem eine Konstitution, also eine Verfassung. Mhm. Das war das ganz Vorrangige.
Weil vorher war Vormärz Biedermeier und da hat man eigentlich, das war eigentlich eine ganz autokratische Monarchie.
Ja. Genau, und nach dem Tod vom Kaiser Franz I. Ist es ein Sohn, der Ferdinand I., der als nicht sehr regierungsfähig oder eigentlich als regierungsunfähig betrachtet worden ist, und für den hat eine Staatskonferenz unterm Vorsitz des Fürsten Metternich, ein Onkel, ein Bruder noch dabei und noch ein liberaler Politiker, für ihn quasi regiert, für den Ferdinand.
Und der Metternich hat einen absolutistischen Polizeistaat aufgebaut.
Genau, da war der Sedlnitzki noch, der war Polizeipräsident, Zensur, ganz scharfe Zensur.
Und sogar den nicht besonders revolutionsfreudigen Wienern hat es dann gereicht?
Den hat es dann gereicht. Natürlich wie immer die Studenten, die aufmümpfigen. Und es war ganz einfach ein besonderes Jahres, es ist also eine Revolutions, wie soll ich sagen, da ist die Revolution in der Luft gelegen. Hat ja schon am 1. Jänner angefangen in den veneto-lombardischen Gebieten, der Aufstand. Dann ist in Frankreich der Februaraufstand, wo der Louis-Philippe abdanken musste.
Gut, die Franzosen waren ja Revolution, ich meine, die haben ja 1830 und vorher.
Ja, genau, die haben das Revolutionsgehen auf jeden Fall gehabt. Was für die Monarchie ganz wichtig war, für die Habsburger Monarchie, am 3. März hat der Lajos Kossuth in Budapest eine Brandrede gehalten und fürs ganze Kaiserreich eine demokratische Verfassung gefordert.
In Budapest?
In Budapest.
Ja, und in Deutschland, in der Paulskirche?
War die Versammlung des Deutschen Bundes, das würde jetzt zu weit führen, wobei bei zu diesem Deutschen Bund auch die deutschsprachigen Teile der Habsburger Monarchie gehört haben. Und diese Abgeordneten, die von jedem Land gegeben hat, das zum Bund gehört hat, sind in die Paulskirche berufen worden. Da ist natürlich auch um die Verfassung gegangen, um eine Verfassung gegangen, aber vor allem um die Einigung Deutschlands. Die wollten halt diese ganze Kleinstaaterei
überwinden
und wollten, also drum hat sie auch, was ich schon mal erwähnt habe, dieses Lied Deutschland, Deutschland über alles geheißen. Das heißt Deutschland sozusagen als Einigung über diese Kleinstaaten.
Über die Kleinstaaten. Ja. Mhm. Aber gehen wir zurück nach Wien. Ja, also das heißt Italien, Ungarn, Deutschland, überall hat es rumort.
Hat es rumort und natürlich hat es dann auch in Wien zum Rumoren angefangen. Und in der ersten Märzhälfte haben eben bürgerliche und Studentenvereine gefordert, dass eine Verfassung, also eine freiheitliche Verfassung, weil es ja um Wahlen gegangen, für alle Länder der Monarchie eben gewährt wird. Das ist aber abgelehnt worden.
Also hat man nicht reagiert?
Hat man nicht reagiert, hat gesagt, nein, das geht nicht.
Und was, also waren das wirklich nur Studenten und Bürger oder Bürgerliche oder was waren da auch schon Arbeiterinnen oder Bauern?
Natürlich, es hat das waren alles verschiedene Beweggründe, also Studenten und Bürgerliche politisch. Arbeiter, sozial. Frauen.
Einfach Frauenrechte.
Frauenrechte, klarerweise. Und Bauern wollten eine Befreiung von der Grundherrschaft, weil die Leibeigenschaft ist ja schon unter Josef II. Aufgehoben worden.
Unser Josef II.
Unser Josef II. Aber sie mussten Robot für den Grundherrn leisten. Der Grundherr war der Richter sozusagen und sie mussten Pacht zahlen und haben also ihre Felder sozusagen brach liegen lassen müssen, wenn der Grundherr
gerufen hat.
Ja, genau. Also verschiedene Gründe oder Intentionen sind dem zugrunde gelegen.
Mhm, gut. Und ja, zurück in den März nach Wien. Die Verforderung nach einer Verfassung ist abgelehnt worden. Was ist danach passiert?
Ja. In der Hofburg hat es gegeben ziemliche Rivalitäten, weil die Erzherzogin Sophie, deren Mann, der Franz Karl, auch in der Staatskonferenz war. Das war der Bruder vom Kaiser.
Mhm.
Und die war Gegnerin von Metternich und hat den
einfach so, ja, oder die hat, aus ideologischen Gründen?
Nein, die war selber erzkonservativ und erzkatholisch, aber der Metternich war halt schon wahrscheinlich total versteinert. Sie war jetzt auch nicht liberal, natürlich. Und die wollte eigentlich den Sturz Metternichs. Und hat versucht, dass sie in der Staatskonferenz durchbringt, dass der Ferdinand abdankt, der Kaiser, und ihr Sohn, der Franzl, Kaiser wird. Der 18-Jährige.
Der Franzl Josef.
Der spätere Franz Josef. Ja. Also da war damals nur der Franz. Und
Der Ferdinand hat keine Kinder gehabt.
Der Ferdinand war zwar verheiratet, hat aber keine Kinder gehabt. Und der Metternich war aber dagegen.
Also Intrigen im Kaiserhaus lassen wir mal
total, ja,
zur Seite. Gut, aber das heißt, der Metternich hat auch im Kaiserhaus nicht nur Freunde und Verbündete gehabt.
Nein, in dieser Staatskonferenz war der Graf Kolowrat Lipsteinski, hat der geheißen, und der war liberal. Also der war faktisch der Gegenpol zum Metternich.
Das ist also die Vorgeschichte des Ausbruchs der Revolution.
Ja, das waren die Tage davor.
Und was würdest du als Beginn ansetzen?
Ja, es wird immer der 13. März als Beginn ansetzen.
Der 13. März 1848, und wieso, was ist da passiert?
Da hat der junge Arzt Adolf Fischhoff im Hof des niederösterreichischen Landhauses eine Rede gehalten, in der diese Sachen alle gefordert hat.
Ich weiß was über den Adolf Fischhoff, weil der Adolf Fischhoff war dann nämlich ein Concordia-Mitglied der ersten Stunde.
Ja,
kann man. Und in seinem, der hat nämlich in dieser Rede gesagt, vor allem verlangen wir Pressefreiheit.
Ja klar, weil was in der Presse nicht gelesen wurde,
hat niemand gewusst.
Und da ist es schon zum Aufruhr gekommen in der Herrengasse zu einer eine Versammlung und die Leute sind zur Hofburg gezogen. Und in den Vorstädten und in den Vororten hat es erste Demonstrationen oder sehr starke Demonstrationen gegeben. Und diese Demonstrationen waren wieder eigentlich anders motiviert.
Und zwar?
Naja, wer hat gewohnt in den Vorstädten, in den Vororten? Die Arbeiter.
Ja.
Und die Arbeiter haben ja sehr viele ihre Arbeit verloren durch Maschinen, durch die beginnende
Industrialisierung.
Genau. Und die haben die Maschinen gehasst. Und da ist es zu einem Maschinensturm gekommen. Und sehr viele Maschinen sind zerstört worden. Und dann war die zweite, der zweite Feind sozusagen der Linienwall.
Also am jetzigen Gürtel?
Am jetzigen Gürtel, der ja die Steuergrenze war. Nicht? Da hat man ja Steuern zahlen müssen. Das hat wieder die Vorstädterbewohner empört, weil die ja mehr zahlen mussten als die Vororte, weil eben diese Umsatzsteuer oder Verzehrsteuer, wie es geheißen hat.
Darum waren ja in den Vororten die ganzen Wirtshäuser.
Ja.
Wie ich jetzt schon weiß.
Und da ist es eben zu großen Aufruhr gekommen.
Und wie hat dann das Regime reagiert?
Also der Stadtkommandant war der Erzherzog Albrecht. Mhm. Und der hat auf den Basteien Kanonen aufstellen lassen. Hat aber, dazu waren die Basteien eigentlich ursprünglich gebaut.
Das heißt Stuben, also?
Ne, die jetzt gibt es noch die Augustinerbastei, ja. Coburg-Bastei.
Wo das Palais Coburg draufsteht, hat er Kanonen hinstellen lassen.
Ja, das Palais Coburg ist ja da noch nicht gestanden. Aber ja, trotzdem.
Da ist ja kein Platz gewesen, da waren die Kanonen.
Nein, Platz war schon für die Kanonen. War aber eigentlich noch kein Schussbefehl. An und für sich ist noch, war vielleicht, das weiß ich nicht, ob beabsichtigt war zu schießen. Jedenfalls, es sind Steine geflogen und einer dieser Steine hat den Erzherzog getroffen, woraufhin er Schießbefehl gegeben hat.
Also war er beleidigt.
Ja. Und dann ist halt, da waren die ersten Toten. 4 Männer und eine Frau sind da ums Leben gekommen.
Okay, also das ist gleich ziemlich losgegangen.
Ja.
Das war gleich nachher am 13. und 14. März.
Ja, genau. Und die in der Innenstadt hat man angefangen, Barrikaden zu bauen und hat natürlich Waffen gebraucht. Und da hat's
wer hat die gebaut?
Ja, die Aufständischen.
Die Aufständischen,
also,
ja.
Also die Revolutionäre. Und die haben Waffen gebraucht und da hat es 2 Zeughäuser gegeben, in denen Waffen waren. Und zwar am Hof, das bürgerliche Zeughaus.
Ja.
Kennst du das mit der großen goldenen Kugel drauf?
Ja, also ja.
Und das war eigentlich
das. Das ist aber nicht das, wo die Feuerwehr jetzt drin ist.
Ja.
Ah, wo jetzt die Feuerwehr?
Naja, die Feuerwehr ist daneben, aber das, glaube ich, gehört jetzt auch zur Feuerwehr. Ja. Oder, ja. Und da waren die Waffen drinnen, weil die Bürger haben sie ja im Fall eines Angriffs von außen verteidigen müssen. Und dann hat es das kaiserliche Zeughaus gegeben in der Renngasse. Da brauchst du nicht nachdenken, weil das gibt es nicht mehr.
Okay.
Und zwar war das dort, die Wiblinger Straße ist nicht durchgegangen, also stell dir vor, wo jetzt der Stadtschulrat ist. Und da geht die Renngassen rauf zur Freiung.
Ja.
Und da ist das bürgerliche Zeughaus quasi quer über die heutige.
Die Wiblinger, quer über die heutige Wiblinger Straße, ja. Die war zu.
Die war zu, die war nicht durchgängig. Das war das kaiserliche Zeughaus, falls ich jetzt bürgerliches gesagt habe.
Ah, hat die kaiserliches
gesagt. Ja.
Und die Studenten?
Die haben gedroht, die Hofburg zu erstürmen, haben eine akademische Legion gebildet, die natürlich aus Professoren, Studenten und so weiter bestanden hat. Professoren, weiß nicht, ob da sehr viel dabei waren oder ob die konservativ waren, das kann ich nicht sagen. Der Kaiser hat sich dafür ausgesprochen, milde diese Revolutionäre zu behandeln.
Was war ja der Ferdinand der
Gütige. Oder Gütinand der Ferdige. Oder die Wiener haben auch manchmal gesagt, Ferdinand das Trottel. Aber
das lässt ihn eher als klug und weise dastehen. Also
er war halt ein nicht fähiger Reich von 50 Millionen zu regieren. Oder vielleicht wollte er es auch gar nicht, ich weiß nicht. Der Erzherzog Johann hat dem Metternich den Rücktritt nahegelegt. Und der Metternich hat aber abgelehnt, aber ist es dann am Abend so brenzlig geworden, dass er dann doch nach London geflohen ist.
Weil die Stimmung sich schon, also das Hauptziel oder der Hauptgegner war schon der Metternich.
Ja, der war die Feindfigur,
ja.
Der Metternich. Und auch der Polizeichef, der Sedlitzky,
ja.
Der total verhasst war, der auch für die Zensur meiner Ansicht, glaub soweit ich was, zuständig war.
Und was hat der Sedlitzky gemacht?
Der ist auch geflüchtet.
Der ist auch geflüchtet.
Der ist auch geflüchtet. Mhm. Und damit ist vorerst Ruhe eingetreten, aber wie dann, wie man gezählt hat, waren an die 50 Toten in den Vorstädten, Vororten.
Bei den, unter den Revolutionären?
Ja. Mhm. Naja, vielleicht waren, aber es sind die Märzgefallenen, sind eben die Aufständischen sozusagen. Und die nennt man im März Gefallene. Und die sind am Schmelzer Friedhof begraben worden, am zwei Tage später, am 17.03. unter sehr großer Anteilnahme.
Und der Schmelzer Friedhof ist auf der Schmelz?
Der Schmelzer Friedhof ist der Märzpark jetzt.
Okay.
Und da war ein großes Monument, Denkmal. Und wie diese Friedhöfe außerhalb vom Gürtel auflassen worden sind, also beziehungsweise wie der Zentralfriedhof eröffnet worden ist, sind die Gebeine von denen ausgenommen worden und das mitsamten Monument am Zentralfriedhof gekommen.
Mhm.
Und der Kaiser hat, da haben wir, die müssten eine wahnsinnige Angst gehabt haben.
Das Kaiserhaus, die Habsburger.
Kaisers. Ja. Nehmen wir an.
Ja, was haben Sie noch für Zugeständnisse gemacht?
Genau, da ist eine Verfassung aber oktroyiert worden. Also das heißt, sie ist von oben erlassen worden. Die hat mit dem Volk eigentlich nichts zu tun gehabt. Das war die Billersdorfer Verfassung.
Und das haben die Revolutionäre dann aber nicht so toll und nicht ausreichend gefunden?
Nein, das haben sie, also gesagt, das ist undemokratisch. Und die Demonstrationen haben im Mai wieder begonnen. Man hat zwar dann Nachbesserungen kleine gemacht, aber die Arbeiter und die Dienstboten sind nach wie vor von den Wahlen ausgeschlossen gewesen.
Wir reden jetzt aber natürlich immer nur von Männern, die wir überhaupt ja. Die wählen dürfen. Also Frauen muss man sich nur auch nochmal in Erinnerung rufen.
Ja.
Ja, und das heißt, im Mai haben wieder Straßenkämpfe angefangen.
Ja, Mitte Mai haben Straßenkämpfe angefangen. Die Hofburg ist gestürmt worden. Es hat die sogenannte Sturmpetition, die ist eben überreicht worden, einen Sturm auf die Hofburg, wo man allgemeine Wahlen gefordert hat, eine freie Verfassung, die eben durchs Volk dann auch gewählt wird, dann und ein Reichstag sollte einberufen werden, also wo Abgeordnete gewählt werden.
Also ein Parlament.
Ja.
Ja.
Und die Regierung gibt zwar teilweise nach und stellt Verbesserung der Verfassung in Aussicht. Und schlussendlich hat man die Verfassung im Juli, diese Billersdorfische Verfassung im Juli dann auch zurückgezogen. Es ist aber ziemlich brenzlig geworden und am 17. Mai sind Kaisers nach Innsbruck geflüchtet.
Aha, also da ist es in Wien so zugegangen, dass sie sich gedacht haben, hui, schnell weg, bevor es uns geht wie den französischen Kaisers.
Ja, da haben sie sich ganz
1789.
Was ja relativ weiter. Die Innsbruck war oft das Ziel von der Flucht. Da hat es ja auch die Hofburg gegeben.
Und was ist politisch weiter passiert?
Dann ist ein Sicherheitsausschuss gebildet worden von den Revolutionären. Der Adolf Fischhoff hat die Führung übernommen. Und da waren eben Bürger, Studenten und Nationalgardisten in diesem Sicherheitsausschuss vertreten. Und die wollen eben wieder, das ist immer um die Verfassung gegangen. Und dann sind Gerüchte aufgetaucht, dass die Uni geschlossen wird und die akademische Legion aufgelöst wird. Und da ist zu ganz starken Unruhen gekommen. Da sind Barrikaden gebildet worden. Gibt's ein Bild am Michaelerplatz, also wirklich schon in der großen Nähe der Hofburg, sind wieder Barrikaden gebildet worden.
Ende Mai hat das Geschehen Fahrt aufgenommen.
Genau, es sind nämlich Wahlen zum konstituierenden Reichstag, haben stattgefunden.
Ende Mai, Anfang Juni.
Und dieser Reichstag hat in der Hofreitschule getagt. Also in der Winterreitschule in der Hofburg.
Ach so, der ist dann doch in der Hofburg gewesen. Mhm. Ja, ja klar, weil der hat dann nichts gehabt, kein Gebäude.
Natürlich nicht, war ja, ja. eine Novität.
Und was, also welche Strömungen sind dann da reingewählt worden?
Liberale und Konservative, klarerweise. Weil sozial war ja, die Arbeiter waren mehr oder weniger ausgeschlossen, weil das war Zensuswahlrecht. Also die haben. Also
und auch noch nicht, in der Form organisiert, 1848, ja. ein bisschen, aber noch nicht so, oder?
Nein, sie haben zwar Arbeiterkomitee gebildet gehabt und haben auch im Juni einen ersten allgemeinen Arbeiterverein gegründet, aber. Ansonsten haben sie, also in der Politik haben sie einstweilen noch eine kleine Rolle
und gespielt. Und wo war der Arbeiterverein? Wo ist sowas gegründet worden? Auch in der Stadt?
Im Gasthaus zum Fürstenhof in der Beatrixgasse 19 heute. Also im dritten Bezirk.
Ah ja, gut. Das war dann natürlich nicht drinnen. Was wollten die Arbeiter?
Die wollten, die haben soziale Forderungen gehabt. Die wollten eine Lohnerhöhung, die wollten einen 12-Stunden-Tag.
Aber nicht auf 12 Stunden verlängern, sondern verkürzen.
Verkürzen, ja.
Muss man aus heutiger Perspektive ja dazu sagen. Okay, und dann hat es eine Regierung gegeben.
Dann hat es eine Regierung gegeben. Und zwar ist da der Justizminister Alexander Bach geworden. Und der Kriegsminister ist, der später, wären die zwei wichtig, ist der Graf Bayet de la Tour. Geworden.
Und dazu parallel, also jetzt haben sie es endlich geschafft, dass es Wahlen gibt, dazu parallel war ja noch ganz was Wichtiges, nämlich am 28. Mai wurde dann tatsächlich die Zensur abgeschafft.
Genau.
Und dann ist was Sensationelles am 29. Mai passiert, jetzt aus Zeitungs- und Pressefreiheitssicht, das, bitte sag uns das.
Die Wiener Zeitung ist erschienen und zwar ohne Reichsadler und ohne Bezeichnung KK.
Das ist ja auch wahrhaft revolutionär.
Das, ja.
Kann man sich im Zeitungsarchiv Anno der Österreichischen Nationalbibliothek anschauen, die Ausgabe vom 29. Mai. Und was auch spannend ist aus dieser Perspektive, am 3. Juli ist die erste Ausgabe der nunmehr ältesten noch erscheinenden Tageszeitung Österreichs erschienen, nämlich der Presse.
Genau.
Deren
Gründer, der August Zang war.
Jetzt haben wir die Arbeiter, dann haben wir die Wahlen, dann haben wir die Pressefreiheit. Aber wichtig sind ja auch die Bauern.
Ja, und das ist ganz wichtig. Das ist am Anfang der Sitzungen passiert. Da hat der jüngste, glaube ich, sogar Abgeordnete aus Schlesien, der Hans Kudlich, der später in Abwesenheit zum Tode verurteilt wurde und in die USA geflüchtet ist, der hat den Antrag auf Aufhebung der Untertänigkeitsverhältnisse der Bauern gestellt. Und der Antrag ist dann später angenommen worden. Das heißt, der Bauer ist Grundeigentümer des Grundes, den er gepachtet hat, geworden. Die Gerichtsbarkeit des Grundherrn hat aufgehört. Und natürlich auch die Robotpflicht. Dafür ist der Grundherr entschädigt worden, damit, dass ein Drittel des Wertes, der ist halt, sind geschätzt worden, die Werte, hat der Bauer gezahlt. Ein Drittel hat der Staat an den Grundeigentümer bezahlt und ein Drittel hat der Grundeigentümer selber getragen, auf das hat er verzichtet. Mhm. War für die meisten Grundeigentümer ein gutes Geschäft, weil die quasi am Bargeld gekommen sind.
Und die Bauern waren auch zufrieden?
Die Bauern waren auch zufrieden und was sie
haben sich hiermit ausgeklinkt.
Genau. Ihre Forderungen sind erfüllt worden und hat es nicht mehr interessiert.
Gut, jetzt sollte man glauben, dass damit ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, ist aber nicht.
Ja, es war dann so, dass doch Bauern die sich vielleicht das Drittel nicht leisten haben können oder weiß man nicht genau was, in die Stadt gekommen sind. Und es sind dann sehr viele Arbeitslose gewesen. Und der Staat hat gegeben den Arbeitslosen sozusagen, dass sie irgendwas zu tun haben, für Erdarbeiten im Prater, Erdaushubarbeiten, was immer da auch gemacht haben. Und da haben sie ganz wenig verdient. Und die sind im August, sind diese Löhne noch gekürzt worden, um einen Kreuzer, die Stundenlöhne. Und da ist es wieder zu ganz starken Unruhen gekommen. Besonders Frauen haben sich da sehr engagiert.
Ja.
Und da sind 18 Arbeiter und Arbeiterinnen getötet worden. Da hat die Nationalgarde im Übrigen eingegriffen. Also die Nationalgarde war dann sozusagen staatlich. Die haben sie ja...
Gegen die Aufständischen.
Gegen dann. Die Aufständischen, oh. Ja. Und...
Also da war dann die Spaltung
da
zwischen...
Da war dann die Spaltung, die Russe da.
Zwischen der Arbeiterschaft und dem Bürgerlichen.
Ja.
Mhm.
Also die haben... Da hat sie halt abgespielt bei der Praterschlacht.
Und da sagst du, waren die Frauen schon besonders aktiv. Das war ja auch ganz, ganz wichtig für die Frauenbewegung des 1848er Jahr.
Da haben sie eben sehr viele Frauen engagiert. Da war eine Frau, eine gewisse Frau, Anna-Maria Bachmann, die hat eine Rede vor dem Reichstag gehalten zu den Frauenrechten. Da kannst du dir vorstellen, was die Männer die Augen verdreht haben, die dort gesessen sind. Also die ist ganz einfach belächelt worden. Und hat gar nichts genützt. Aber 3 Tage später ist der erste Wiener Demokratische Frauenverein gegründet worden. Ich weiß jetzt nicht wo.
Du erklärst deiner Frage. Du hast also antizipiert, dass ich sage, wo.
Und die fordern natürlich die Gleichberechtigung.
Es ist interessant, dass der auch Demokratischer Frauenverein heißt, also die waren tatsächlich sehr progressiv.
Ja, ich nehme an, dass nur die Progressiven sie engagiert haben.
Ja. Ja, am gleichen Tag ist auch wer anderer nach Wien gekommen.
Ja, da ist der Karl Marx in Wien gewesen, der natürlich revolutionäre Reden gehalten hat. Und zwar war das ein Gasthaus auf der Währinger Straße. Das hat geheißen Walhalla, es ist aber komischerweise nur zum Engländer genannt worden. Das ist schräg vis-à-vis von Josephinum, also neben Klamm-Gallas Palais auf der Seite. Und dann hat er noch geredet in den Streuselsälen in der Josefstadt. Also neben dem Theater in der heutigen Theater in der Josefstadt.
Und da ist er, da hat er schon in London gelebt oder war noch?
Nein, da ist dann nach London gegangen, später erst, und hat von dort aus einige, aber nicht sehr viele Artikel für die Presse geschrieben. Und was ich aber jetzt nicht belegen kann, aber ich weiß, ich habe es gelesen, ich glaub in einer Biografie von Alexander von Bach, angeblich hat er dem späteren Innenminister Bach Informationen über Emigranten in London zukommen lassen. So, das war einmal die ruhige Phase.
Naja, die Praterschlachten
ja,
waren jetzt nicht so.
Nein, aber die Praterschlacht war ja eigentlich der Auftakt.
Zum Herbst.
Zum Herbst.
Mhm. Ende August war die Praterschlacht. Ja. Und also das heißt, da sind wieder Kämpfe losgegangen.
Naja, das war dann so, in Ungarn ist sie überhaupt nie zur Ruhe gekommen. Die Ungarn waren ja total revolutionär. Also eben diese Regierung und so weiter, die waren ja während in Veneto, Lombardien, der Radetzky schon wieder in Mailand war. Auch hat noch immer mit Revolution zu kämpfen gehabt. Und um diese Ungarn in Zaum zu halten, oder nicht, um die Revolution dort niederzuschlagen, sind Truppen nach Ungarn beordert worden, die vom Nordwestbahnhof wegfahren hätten sollen, oder vom Nordbahnhof, das weiß ich jetzt nicht. Und das hätte verhindert, das wollten die Studenten verhindern.
Also die wollten quasi die verbündeten Revolutionäre in Ungarn schützen?
Ja. Also in Ungarn war ein Aufstand, der hat deswegen, dieser Aufstand, dieser spezielle, diese Spitze des Aufstands, da ist ein Kommissar kaiserlich ermordet worden und auf dessen Aufhören sollten eben die Truppen hin beordert werden. Und die, auch die Soldaten, die hinbeordert werden sollten sein, haben gemeutert.
Die wollten nicht dorthin gehen.
Die wollten nicht dorthin gehen und sozusagen Kameraden ermorden. Und auch wie Arbeiter haben sie wieder bewaffnet. Und man hat an der Taborbrücke gekämpft, also am Tabor, am heutigen, und hat die Eisenbahnschienen nach Ungarn herausgerissen und zerstört.
Aha. Okay, und die, das heißt, das war erfolgreich, diese Behinderung der.
Die konnten dann nicht nach Ungarn.
Ja.
Die in der Stadt sind wieder Barrikaden errichtet. Also das Ganze hat immer nur eines Anlasses bedurft, sozusagen, um wieder aufzufangen.
Und ist wieder auf. Ja.
Sind wieder in der Stadt Barrikaden errichtet worden und dann ist halt ganz einfach echt
eskaliert
und ganz stark losgegangen. Also in der Innenstadt im Bereich von der Stephanskirche ist gekämpft worden. Und am Hof. Und am Hof war.
Also da muss man sich vorstellen, die Revolutionäre gegen die kaiserlichen Truppen.
Ja.
Ja.
Und am Hof war das Kriegsministerium.
Wo?
Dort, wo jetzt das Hyatt ist. Das Hotel.
Also am Eck zum.
Am Eck zur Bognergasse.
Zur Bognergasse, ja.
Und dort in diesem Kriegsministerium war eben der Latour und der Justizminister. Weil manche Minister sind geflohen, manche haben sie eben dort verschanzt, der Bach. Und der Latour hat gesagt, na also er tritt.
Er bleibt in Wien.
Er bleibt in Wien, er tritt ihnen entgegen. Und der Bach war aber nicht so heldenmütig, sondern hat sie durch irgendwelche Kellergeschosse gerettet und hat sie, glaube ich, bis nach Olmütz durchgeschlagen. Die Revolutionäre haben aus dem kaiserlichen Zeughaus Waffen erbeutet, reingassen.
Ja.
Und sind zum Kriegsministerium, haben den Latour ermordet, sind eingedrungen, haben den ermordet und haben ihn herausgezerrt und haben die Leiche nur an einen Laternenpfahl aufgehängt.
Und im Rahmen dieser Oktoberrevolution ist die kaiserliche Familie, die in der Zwischenzeit wieder nach Wien zurückgekommen ist, wieder geflüchtet.
Nach Olmütz.
Nicht nach Innsbruck.
Nicht nach Innsbruck. Die ist dieses Mal nach Osten geflüchtet. Aber Nordosten.
Aber das heißt, Wien war dann in der Hand der Revolutionäre?
Kurze Zeit. Aber aus Ungarn ist der Banus Jelacic, der Oberbefehlshaber der kroatischen Truppen, gekommen. Und aus Prag ist der Fürst Windischgrätz gekommen.
Der was war? Der Truppenkommandant war oder was?
Ja, der ist dann Oberbefehlshaber geworden. Hat übrigens im Zuge der Pfingstunruhen, die es in Prag gegeben hat, 1848, ist seine Frau versehentlich erschossen worden. Die ist am Fenster gestanden und hat und ist erschossen worden. Und der Windischgrätz hat den Belagerungszustand über Wien verhängt.
Ja, also den belagert.
Ja, und der Reichsrat, der ja noch immer getagt hat, hat aber den Zustand für ungesetzlich erklärt.
Aber der Zustand hat trotzdem angehalten. Der
Zustand war angehalten. Ja. Und die haben sie eben dann im Süden, Wiener und Laerberg, vereinigt, diese kaiserlichen Truppen. Und in Wien hat die Nationalgarde ist wieder ganz revolutionär geworden. Und da hat der Oberleutnant Wenzel Messenhauser, den Oberbefehl übernommen. Und ca. 25.000 Leute, da immerhin 10.000 davon waren Arbeiter, haben Wien verteidigt.
Und die von außen haben angegriffen?
Die haben angegriffen und das hat sich natürlich in Europa verbreitet und die haben also gewusst, dass das schon, also die Revolutionäre in Europa, speziell in Deutschland, im Reichstag, in der Paulskirche haben gewusst, dass wenn Wien fällt, ist die Revolution aus. Also auf jeden Fall sind Abgeordnete aus Frankfurt nach Wien gekommen, unter anderem der Robert Blum, das war ein prononzierter Linker, und der Moritz Hartmann, der auch eher links war, und die sind im Hotel Stadt London abgestiegen, um nicht auf die Orte
zu vergessen. Das ist wo gewesen?
Das war am Fleischmarkt, ungefähr dort, wo das Hotel Post heute ist.
Ah ja, und der Robert Blum, dessen wurde ja gedacht, für den gibt es ja einen Gemeindebau im 20.
Ja.
21. 20.
20. der Engelstraße. Und die Bauern haben sie aber natürlich nicht bewegen lassen, für Wien zu kämpfen. Die haben sie eben ausgeklinkt gehabt. Während die Frauen, der Wiener Frauenverein, die sind demonstrieren gegangen vor den Reichstag. Und haben gefordert, dass der Landsturm einberufen wird, also dass das verstärkt wird, sozusagen, die Nationalgarde. Aber das hat der Reichsrat also. Aber am 22. Oktober hat der Kaiser aus Olmütz befohlen, dass der Reichstag abberufen wird aus Wien und nach Glemsier kommen muss.
Was ist im belagerten Wien in der Zwischenzeit passiert?
Die sind einmal, also die Revolutionäre sind einmal aufgefordert worden, bedingungslos zu kapitulieren, sie zu übergeben.
Das haben sie nicht gemacht.
Haben sie abgelehnt.
Also sich zu ergeben.
Sich zu ergeben, was habe ich gesagt?
Sich zu übergeben.
Wirklich? Ja. Okay. Das werden manche auch gemacht haben.
Wien zu übergeben.
Wien zu übergeben. Und die Stadt ist dann eingeschlossen worden und das ist wirklich ein total erbitterter Kampf. Entbrannt. Und Ende Oktober am 28. haben eben die kaiserlichen Truppen angegriffen. Erdberg, Landstraßen und Leopoldstadt sind vom Jelacic erobert worden. Der Kampf auf der Sternbarrikade ist ja legendär. Der Turmhelm der Augustinerkirchen ist abgebrannt. In Wien natürlich ist schon, die waren ja wahrscheinlich gar nicht auf das vorbereitet, Munition und Lebensmittel knapp waren. Und der Gemeinderat, im Übrigen, Nebensatz, die zweite Errungenschaft, die geblieben ist. Der Wiener Gemeinderat ist erst gebildet worden in der Revolution, also im 48er Jahr.
Ah.
Außer der Bauernbefreiung. Die haben schon kapitulieren wollen, aber es ist dann gemeldet worden, dass der Wächter am Stephansturm gesehen hat, dass ein Heer aus Ungarn kommt, das den Revolutionären helfen hätte sollen. Und die haben die Kapitulation zurückgezogen, aber das Heer ist vom Jelacic besiegt worden. Und Wien ist dann mit Kanonen beschossen worden. Und am 31.10. hat der Sturm auf die Stadt begonnen.
Der Gegenrevolutionäre.
Immer der Kaiserlichen, ja. Die Hofburg hat zu brennen, also Teile der Hofburg haben zu brennen.
Sehr angefangen.
Und zwar also ober der Augustinerkirchen, kann man sagen, also dieser am Josefsplatz.
Ja.
Und da war das Naturalienkabinett, das ist verbrannt. Und in dem Naturalienkabinett weißt du ja, wer ausgestopft war.
Die furchtbare Geschichte aus heutiger Sicht, total pietätlose, der Angelo Soliman.
Genau, der war, und der ist verbrannt dann, also ja. Da weiß man nichts mehr. Das Burgtor ist gesprengt worden. Die Bürger haben dann doch eine weiße Fahne am Stephansturm gehisst zum Zeichen der Aufgabe und die Revolution war vorbei. Die Revolutionsführer sind verhaftet worden und im Stabsstockhaus eingekerkert worden.
Das ist wo?
Das war bei der Neutorpersteig und Zagergassen, Marzinplatz in etwa.
Mhm.
Manche sind geflohen und sind die meisten zum Tode verurteilt worden oder viele. Sollten gehängt werden, aber es hat keinen Henker gegeben, der war nicht da. Und darum sind sie erschossen worden im Laufe des November. Angeblich ist der Blum unter einem falschen Frauennamen oder begraben worden, vielleicht auch die anderen, das kann man nicht sagen, weil man verhindern wollte, dass sozusagen
eine Pilgerstätte
entsteht.
Ja, und dann ist am 15. November der Reichstag eben endgültig nach Kremsier übersiedelt und in...
Hätte dort eine Verfassung ausarbeiten sollen,
ja.
Hat auch gearbeitet dran, aber die ist nie zum Tragen gekommen, sondern im März 1949 ist dann eine oktroyierte Verfassung gekommen, aber das gehört jetzt nicht daher. Der Kaiser Ferdinand hat am 2.12. abgedankt und das Kaisertum dem jungen Franzl, Franz Josef, dem Kaiser Franz Josef.
Und dann beginnt die lange Franzisko-Josephinische Ära.
Jawohl, 2.12. ist ein günstiges Datum für uns.
Können wir einen nächsten Podcast dazu machen.
Ja.
Naja, also viele Werte, die uns heute eigentlich viel zu selbstverständlich sind, wie Wahlen, Verfassung, Pressefreiheit, Frauenrechte, haben dafür, ist da gekämpft worden und hoffen wir, dass sie uns gut erhalten bleiben. Servus, Fritzi.
Servus, Daniela.
Bis zum nächsten Mal.
Ja.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.